Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des Podcasts Staatslexikon Online in der Serie mit dem Schwerpunkt zu China. Mein Name ist Sophie Haring, ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion Staatslexikon Online und ich bin hier mit Herrn Philipp Brandt und Herrn Tim Emmel. Mit beiden will ich heute über die Außenwirtschaftspolitik und die Außenpolitik Chinas allgemein diskutieren. Hallo, Herr Brandt.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein.
Herr Emmel, schön, dass Sie auch da sind.
Hallo, Frau Haring. Auch ich freue mich, heute dabei zu sein.
Im Südchinesischen Meer hat es in den letzten Jahren und Monaten immer wieder Konflikte gegeben. Herr Brandt, was genau steht dahinter?
Ja, um diesen Konflikt zu diskutieren, sollten wir vielleicht uns einmal ganz kurz ein paar Grundlagen des Seerechts, wie es heute existiert, anschauen. Zum einen ist das die Genfer Seerechtskonvention von 1958. Aus der geht hervor, dass die Hoheitsrechte auf See sich durch die Hoheitsrechte an Land ergeben. Das zweite Dokument ist das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982. Dieses Abkommen wurde unterschrieben von 168 Ländern, unter anderem auch China. Und es unterscheidet drei Arten von Gebieten. Es gibt Hoheitsgewässer, das sind die ersten 22 Kilometer ins Meer hinaus vor einer Küste. AWZ, das ist die ausschließliche Wirtschaftszone, die erstreckt sich über 370 Kilometer oder auch 200 Seemeilen. Und in dieser AWZ hat man als Staat das alleinige Recht auf wirtschaftliche Nutzung. Das heißt, ausländische Firmen brauchen Nutzungsrechte in Form von Lizenzen oder wie auch immer diese vergeben werden. Das betrifft besonders Fischfang oder Bohrinseln. Hinter dieser 370 Kilometer langen Zone gibt es dann die Hochsee. Im Südchinesischen Meer gibt es jetzt einen Territorialkonflikt, der sich insbesondere auf die Paracel und auf die Spratly-Inseln und das Scarborough Reef bezieht. Treibend sind hier zwei Faktoren. Zum einen haben wir die Anrainerstaaten des Südchinesischen Meers, die die Außenwirtschaftszone, die normalerweise 370 Kilometer misst, erweitern aufgrund vorgelagerter Inseln und Atolle. Daraus ergeben sich aber Überschneidungen der Nutzungsgebiete aufgrund der engen Einrahmung des Chinesischen Meers. Anrainerstaaten, wenn wir von Anrainerstaaten sprechen, dann sind das Taiwan, die Philippinen, Vietnam, Brunei, Malaysia, Indonesien und natürlich China. Das zweite Problem, das es im Südchinesischen Meer gibt, ist, dass China diese ausschließlichen Wirtschaftszonen, die AWZs, nicht anerkennt. Es bezieht sich bei seinen Territorialansprüchen auf eine Seekarte von 1930, die die sogenannte Nine-Dash-Line oder Neun-Striche-Linie zeigt. 2016 erklärte zwar ein internationales Schiedsgericht in Den Haag den chinesischen Anspruch für nichtig nach einer Klage der Philippinen, doch China erkennt sowohl den Gerichtshof als auch deren Urteile nicht an und besteht darum weiterhin auf sein territoriales Vorrecht auf die chinesische See. Geopolitisch ist das relevant für uns vor allen Dingen aus dem Grund, dass diese Seeregion eine der meistbefahrensten Regionen der Welt ist. Hier läuft ungefähr ein Drittel des Welthandels hindurch und eine Studie der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik hat ergeben, dass jedes Jahr ungefähr 60.000 Handelsschiffe das südchinesische Meer durchkreuzen. Des Weiteren ist es extrem wichtig für die weltweite Fischindustrie sowie große Bodenschätze in Form von Öl- und Gasvorkommen. Weil insbesondere die USA den chinesischen Anspruch auf das südchinesische Meer, den Territorialanspruch, nicht gelten lassen wollen und weiter darauf bestehen, dass es sich um internationale Gewässer handelt, patrouillieren sie öfter mal mit Kriegsschiffen in der Region, was zu Spannungen führt.
Sie haben da jetzt ein paar sehr wichtige Aspekte schon genannt, neben den wirklich eindrucksvollen Zahlen, die ja auch erklären, welche sehr realen Interessen dahinter stehen und uns vielleicht auch etwas näher bringen, was eigentlich hier die Motivatoren sein könnten. Zum einen, dass wir uns im Bereich der Außenpolitik bewegen. Außenpolitik umfasst alle Aktivitäten staatlicher Organe, die die Beziehungen eines Landes mit anderen Ländern oder generell seine Position und seine Zukunft in seinem internationalen Umfeld betreffen. Das heißt also, dass Außenpolitik darauf abzielt, sich als politisch verfasste Gesellschaft in dem unmittelbaren, zum Beispiel hier regionalen, also das wäre dann ostasiatischen und weiteren dem globalen Umfeld, wenn wir zum Beispiel an die Konfliktpunkte hier mit den USA denken, zu behaupten. Und diese Gesellschaft will dabei eben auch ihre kollektiven Werte, Interessen, Ziele, Motivationen möglichst realisieren können. Und all dies fällt unter den Bereich der Außenpolitik. Da sehen wir, das ist auch ein sehr weiter Bereich. Und das können wir dann auch schon daran erkennen, dass es kein so eindeutig definiertes Instrumentarium gibt, beziehungsweise dass dieses Instrumentarium auch sehr breit gefasst sein kann. Und dazu zählt durchaus auch die Wirtschaftspolitik, beziehungsweise wenn sie in diesem Sinne für die außenpolitischen Ziele eingesetzt wird, die Außenwirtschaftspolitik. Sie beschäftigt sich mit der politischen Gestaltung der außenwirtschaftlichen Beziehungen eines Landes. Und dieses Land kann im Bereich der Güter, der Produktionsfaktoren, also Arbeit, Finanzen, Boden sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten mit dem Ausland, also Kredite und anderes, in wirtschaftliche Beziehung treten. Und das Interessante daran ist, dass die Außenwirtschaftspolitik damit sowohl Teil der Wirtschaftspolitik eines Landes ist, als auch Teil der außenwirtschaftlichen Beziehungen, als auch der Außenpolitik eines Landes. Und als Instrument der Außenpolitik, und das werden wir noch genau sehen im Fall Chinas, wie das umgesetzt werden kann, kann die Außenwirtschaftspolitik Anreize schaffen, aber auch Druck ausüben. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, das Geflecht der Außenwirtschaftsbeziehungen gesetzlich oder regulatorisch zu verändern und damit dann auch wieder so zu steuern, dass die eigenen definierten außenpolitischen Ziele realisiert werden können. Und wir haben uns ja auch schon intensiver über die verschiedenen momentanen Aspekte dieses Feldes unterhalten im Hinblick auf China und haben gesehen, dass es hier tatsächlich sehr schwierig ist, Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaftspolitik und damit eben Wirtschaftspolitik und Außenpolitik, die wir häufig als sehr unterschiedlich vielleicht erstmal wahrnehmen, zu trennen. Das ist sogar so, dass China auf jeden Fall einer der Akteure ist, bei denen man sehr deutlich sehen kann, wo das eine ganz bewusst eingesetzt wird, um auch international möglichst wichtige Ziele umsetzen zu können.
Im Jahr 2021 war China das sechste Mal in Folge der größte Handelspartner Deutschlands, mit einem Handelsvolumen von umgerechnet 250 Milliarden Euro. Wie ist es dazu gekommen? Wie hat China eine solche Machtposition erreicht, dass selbst für ein Land wie Deutschland sie zu einem größeren Handelspartner werden als beispielsweise die USA?
Ja, die Frage ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass noch unter Mao, also bis ins Jahr 1976, China eine noch sehr autarke und stark agrarisch geprägte Wirtschaft hatte. Erst in den 1980er Jahren unter Führung von Deng Xiaoping erlangte China die Möglichkeiten, an deren Ende die Tatsache steht, dass es seit 2005, seitdem es Japan überholt hat, die wirtschaftliche Vorherrschaft im asiatischen Raum übernehmen konnte. In den 1980er Jahren waren das vor allem zwei Faktoren, die das begünstigt haben. Das war einerseits die starke Privatisierung von Staatsunternehmen, die allerdings gleichzeitig weiterhin staatlich kontrolliert blieben, zumindest hinsichtlich ihrer Stellung im Markt. Andererseits aber auch dahingehend, dass das Ausland direkt in China investieren konnte in den sogenannten Sonderwirtschaftszonen. In den Sonderwirtschaftszonen Shenzhen, Shuhai, Shantou und Xiamen haben sich dadurch Wirtschaftsstandorte entwickelt, die bis heute Wachstumsmotoren darstellen und auch, und das ist vielleicht das ganz Entscheidende gewesen, eine Arbeitsweise, die dort entwickelt werden konnte in den Industriegebieten dieser Sonderwirtschaftszonen, das sogenannte Shekou-Modell, das ein extrem effizienzorientiertes Arbeiten ermöglichte. Das wiederum war oder ist bis heute der große Trumpf Chinas, dass eben in einer extrem hohen Quantität Produkte hergestellt werden konnten über dieses Shekou-Modell und die reine Manpower, die China einbringen kann. Beides ist rein historisch gesehen extrem relevant dafür, warum China heute an dem Punkt ist, wo es wirtschaftlich steht.
Nachdem wir uns jetzt historisch angesehen haben, wie China zu einer solchen Wirtschaftsmacht werden konnte und vor allem im globalen wirtschaftlichen Kontext so wichtig werden konnte und davor uns theoretisch einmal kurz angeschaut haben, wie eigentlich Außenpolitik und Wirtschaftspolitik ineinander spielen, würde ich jetzt kurz versuchen, einen groben Überblick zu dem zu geben, wie eigentlich die chinesische Außenpolitik so wahrgenommen und auch skizziert wird, wenn man sich etwas tiefer mit der Literatur beschäftigt. Damit können wir natürlich aktuell auch nur einen Überblick über das geben, was jetzt die momentane Regierung tut oder zu tun scheint. Teilweise ist es ja gerade bei außenpolitischen Aspekten auch so, dass man einige Dinge eher interpretieren muss und nicht direkt die entsprechenden Strategiepapiere mit allen Zielen vorliegen hat. Es ist auf jeden Fall so, dass China sich als einen ganz wichtigen globalen Akteur versucht zu etablieren oder auch noch weiter zu etablieren, als es das ja schon getan hat, und dabei ein Gegenmodell zu etablieren zu dem, was als hegemonialer Westen wahrgenommen wird. Und dafür steht vor allem immer sehr stark die Großmacht USA. Und das Gegenmodell soll sowohl wirtschaftlich, politisch als aber auch vor allem normativ sein. Und damit will man auch eine Möglichkeit den anderen Ländern anbieten, die sich nicht zum globalen Norden oder globalen Westen zählen wollen, um auch andere Entwicklungswege und andere Allianzen gehen zu können. Eines der Ziele, das mit dieser Herausforderung, der auch ganz bewussten und auch teilweise sehr offenen Herausforderung der liberalen westlichen Ordnung mit erreicht werden soll, ist auch, dass mehr Einfluss in den internationalen Organisationen möglich werden soll, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen oder auch bei deren Sonderorganisationen. So ist ja eben China seit 2021 auch Mitglied der Welthandelsorganisation, was ein sehr wichtiger Schritt war und genau in dieses Zusammenspiel von Wirtschaftspolitik und Außenpolitik sehr gut wieder hineinpasst. Zentral geht es aber immer noch darum, in China auf jeden Fall den Parteienstaat, also die kommunistische Parteidiktatur, zu erhalten und weiter sogar zu fördern, damit dieses Machtmonopol der Partei niemals angegriffen, sondern sogar eher noch gestärkt wird. Also hier sieht man auch, wie stark Innenpolitik und Außenpolitik ineinander greifen, denn Außenpolitik ist hier gleichzeitig ein Mittel, um die innenpolitischen Strukturen erhalten zu können. Dazu gehört dann auch ganz zentral, dass Wachstum innerhalb des Landes weiterhin gefördert werden soll, beziehungsweise neuerdings angeschoben werden soll, dass man versuchen will, auch die soziale Ungleichheit im Land im Griff zu behalten. Und darüber haben wir ja bei dem Thema Wirtschaft auch schon länger gesprochen, inwiefern das eine wirklich große Herausforderung für das Land ist. Und ein zentraler Punkt ist auch die Taiwan-Frage. Was dabei noch wichtig ist und gerade in den letzten Wochen auch immer mal wieder aufkam, auch in den deutschen Medien, das ist diese Frage, ob China eigentlich Allianzen eingeht, beziehungsweise ob China eine Allianz im ganz konkreten Fall eingegangen ist mit Russland. Und China selbst will eigentlich gar keine Allianzen und wehrt sich auch sehr stark dagegen, dass die sogenannte grenzenlose Freundschaft, die China mit Russland eingegangen ist, beziehungsweise besiegelt hat, vor dem Überfall auf die Ukraine, aber im Februar 2022, dass das eben eine Freundschaft und ganz spezifisch keine Allianz ist. Weil eben die Allianz auch bestimmte militärische Forderungen der anderen Seite mit sich bringen könnte, die Freundschaft hingegen nicht. Und China bleibt schwer einzuschätzen, wie sie sich eigentlich genau positionieren zu diesem Krieg. Wir hatten uns ja auch schon über die Rolle des Maoismus und der Ideologie auch in der aktuellen chinesischen Politik unterhalten. Und auch daraus lässt sich eigentlich sehr gut wiederum erklären, was so teilweise außenpolitisch passiert. Denn auch der Maoismus hatte ja schon eine sehr starke internationale Wirkung und ist ja auch stark wahrgenommen worden. Und auch in der Zeit wurde ja ganz aktiv schon versucht, andere Länder darin zu unterstützen, einen ähnlichen Weg zu gehen wie China. Das wurde teilweise ja auch mit finanziellen beziehungsweise allgemeinen materiellen Unterstützungsangeboten getan. Allgemein wird die westliche Demokratie als das globale Modell für alle Regionen und Länder abgelehnt. Stattdessen wird postuliert, dass das chinesische Modell eine gute Alternative sein könnte. Und das schlägt sich auch teilweise nieder in der Belt and Road Initiative, beziehungsweise den neuen Seidenstraßen. Auch ein Thema, das sehr häufig immer wieder aufkommt in den deutschen Medienberichten über China. Denn auch hier werden bestimmte Angebote gemacht an Länder der eigenen Region, aber auch weit darüber hinaus, die den Entwicklungsweg der westlichen und Nordnationen in Frage stellen würden. Herr Brandt, was genau steht aber eigentlich wirklich hinter diesem Label Belt and Road?
Ja, Sie haben ja eingangs die Definition gegeben von Außenpolitik. Und ich glaube, an Belt and Road kann man sehr gut sehen, wie im chinesischen Konzept eigentlich eine Fusion von beiden Bereichen stattfindet. Zunächst einmal ist es hier wichtig zu sehen, wenn wir von Seidenstraße sprechen oder von Belt and Road, wir sprechen von Seidenstraßen, also dem Plural. Die ursprüngliche Seidenstraße gab es bereits in der Han-Dynastie, das heißt zwischen 206 vor Christus und 220 nach Christus, also ungefähr dieselbe Zeit, aus der auch die chinesische Mauer stammt. Warum sind es die Seidenstraßen? Naja, weil diese sowohl zu Land als auch zu Wasser verlaufen. Prominente Beispiele für die maritime Seidenstraße sind beispielsweise der Hafen von Piräus oder in Deutschland prominent diskutiert das Hamburger Container Terminal, aber auch der Duisburger Hafen waren beispielsweise Teile dieser Seidenstraße oder dieser geplanten Seidenstraße. Wenn es um den Landweg der Seidenstraße geht, spielt hier die Eisenbahn eine sehr zentrale Rolle. Wir hatten es eingangs auch schon mal erwähnt, dass es innerhalb Chinas große Ungleichheiten gibt. Und darum wird der Eisenbahnbau nicht nur genutzt, um die Belt and Road voranzutreiben, sondern auch, um innerhalb Chinas eine bessere Vernetzung herzustellen. Und teilweise wird es sogar als ein Instrument der Kolonialisierung für die Regionen Tibet und Xinjiang verwendet. Diese Regionen sind wichtig für China, denn Tibet ist reich an Lithium, Kupfer und Gold. Und Xinjiang ist besonders reich an Kohle, Erdgas und Erdöl. Aber, wie schon gesagt, beschränkt sich Belt and Road nicht nur auf Infrastruktur, beziehungsweise gibt es noch andere Arten von Infrastruktur. Es beschränkt sich nicht nur auf Transportinfrastruktur. Und das wird besonders deutlich, wenn wir uns angucken, wie die Gelder verteilt sind, die in die Belt and Road Initiative fließen. Wenn wir uns das anschauen, dann gehen nämlich 2/3 der Gesamtausgaben, ich nenne jetzt hier explizit keine Zahlen, weil diese immer wieder stark variieren. Wir hatten es in der letzten Episode schon mal angesprochen, diese Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen und es ist auch in den Strukturen nicht immer ganz klar zu erkennen, wem das jetzt zugerechnet werden kann. Aber von den Verhältnissen her kann man davon ausgehen, dass 2/3 der Ausgaben in den Energiesektor gegangen sind. Und auch die derzeitigen chinesischen Direktinvestitionen ins Ausland scheinen diesen Trend fortzusetzen. Welche Dimension der Energiesektor in der Belt and Road Initiative hat, das sieht man auch ganz gut, wenn man sich anguckt, wer diese Projekte durchführt. Denn es gibt 5 große Staatskonzerne in China, die fast die Hälfte aller Projekte zwischen 2014 und 2021 durchgeführt haben. Diese Staatskonzerne sind China Power, die sich auf Energie fokussieren, das heißt Kraftwerksbau, Kohle und Erneuerbare. China Railway Construction Corporation, die sich auf Transport, aber auch auf den Energiesektor fokussieren. China Communications, die sich überwiegend auf den Transport fokussieren. China State Construction Engineering, die auf Immobilien und Transport spezialisiert sind. Und letztlich China Energy Engineering Corporation, die sich auch auf Energie, also auf den Kraftwerksbau spezialisiert haben. BTAI listet in seiner Aufzählung von Projekten 633 Projekte der Belt and Road Initiative. Und von diesen 633 Projekten entfallen 244 ausschließlich in den Energiebereich. Man sieht also, ähnlich wie im südchinesischen Meer, wo wir die großen Öl- und Gasvorkommen haben, spielt Energie eine zentrale Rolle. Was das Ganze jetzt im außenpolitischen Kontext bedeutet, wird deutlich, wenn wir uns die Struktur der Investments angucken. Chinesische Firmen kaufen nämlich Marktanteile in allen Sektoren der Energiewirtschaft, auch im Ausland. Und das umfasst sowohl fossile Energien als auch erneuerbare. Die größten Ausgaben dabei im Rahmen der Belt and Road sind für erneuerbare Energienkraftwerke genutzt, also Solar- und Hydroenergie, Wobei man sagen muss, dass insbesondere Wasserkraftwerke exorbitant kostspielig sind, weshalb es etwas darüber hinwegtäuscht, dass in Summe eigentlich mehr fossile Projekte gefördert werden als erneuerbare, aber die Erneuerbaren eben kostenintensiver sind und darum einen größeren Teil des verbrauchten Budgets in Anspruch nehmen. Des Weiteren ist auch der Netzausbau in vielen Ländern ein großer Punkt von Belt and Road.
Im theoretischen Rückgriff hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, dass Außenwirtschaftspolitik sowohl regional als auch global angelegt sein kann. Wie sieht es bei der Belt and Road Initiative bzw. den neuen Seidenstraßen bei dieser Aufteilung in etwa aus?
Ja, das ist besonders interessant. Wenn man sich die Energieprojekte anschaut und guckt, wo die Investments stattgefunden haben, dann sieht man nämlich, dass sie geografisch sehr diversifiziert sind. Und auf jedem Kontinent übersteigt das chinesische Investment bereits die Grenze von 4 Milliarden US-Dollar. Oftmals sprechen wir davon, dass Afrika sich in großer Abhängigkeit zu China begibt, wenn wir von der Belt and Road sprechen. Das ist auch richtig, aber neben Afrika gibt es beispielsweise auch noch Lateinamerika. Lateinamerika weist bisher das größte Volumen abgeschlossener Vorhaben im Rahmen von Belt and Road auf. Und das umfasst eben erneuerbare Energien sowie den Netzausbau. Der Hotspot hierbei ist eindeutig Brasilien, aber auch in anderen Ländern wie beispielsweise Mexiko findet man chinesische Investitionen. In Südostasien gibt es die größte Anzahl an Projekten, aber die fallen vom Budget her nicht so ins Gewicht, weil es sich dabei oftmals um kleinere Kohlekraftwerke handelt. Und was dort ganz interessant zu sehen ist, ist, dass die Energieproduktion oder die Produktionskapazität für Energie, die dort errichtet wird, den eigenen lokalen Bedarf übersteigt. Das heißt, damit setzt China eigentlich Anreize, das Energienetz über die Grenzen hin zu erweitern und transnational Energie zu transportieren mit China im Zentrum. Aber über diese finanzschwachen Regionen wussten wir eigentlich schon immer Bescheid. Es ist nämlich auch bemerkenswert zu sehen, dass eben auch in finanzstarken Regionen China durchaus aktiv ist, sich in den Markt einzukaufen und Marktanteile zu gewinnen. Was mich besonders überrascht hat, war Australien, die eigentlich immer eine sehr konservative Haltung China gegenüber haben, einen Großteil seiner Netzinfrastruktur an China verkauft hat. Aber auch in Europa, wie beispielsweise in Portugal, Griechenland, im Vereinigten Königreich, aber auch in Deutschland, wie beispielsweise die Firma Meerwind, werden Windkraft und Netzinfrastruktur an die Chinesen verkauft. Und der große Treiber, der dahinter vermutet wird, zumindest sagt es das Mercator-Institut in einer Studie von 2019, ist, dass die chinesische Führung die Energieprojekte als Voraussetzung für den nächsten Schritt der Seidenstraße sieht. Eine Industrialisierung mit einer China-zentrischen Versorgungskette.
Sie haben jetzt schon erwähnt, dass es wirklich eigentlich ein globales Projekt ist, eben kein spezifisch regionales. Wie haben wir das allgemein theoretisch wieder einzuordnen, Herr Emmel?
Ja, wir hatten, um die Frage zu beantworten, ja auch schon im Rahmen der Folge über Wirtschaftspolitik von Cheng Enfu gesprochen, der die sozialistische Marktwirtschaft chinesischen Typs, also die Wirtschafts- und damit auch ein Stück weit, wie wir jetzt erörtert haben, Außenpolitik Chinas analysiert und erklärt. Und was diese neue Seidenstraße angeht oder diese neuen Seidenstraßen, lässt sich da einiges drauf anwenden oder in einen größeren Kontext setzen. Einerseits betrachtet sich diese sozialistische Marktwirtschaft als eine ganzheitliche Harmonisierung der Gesellschaft. Nun ist es so, dass im Westen Chinas wir zum Teil noch sehr, sehr agrarische, auch abgelegene Gegenden haben, die also durch eine Straße, eine Seidenstraße, die durch den Westen Chinas ins Ausland gebaut wird, an die Infrastruktur angeknüpft werden können. Das bedeutet, dass die Gesellschaft rein flächenmäßig gesehen in China durch diese Maßnahme stärker harmonisiert wird. Da sehen wir, wie eine solche Motivation sowas beeinflussen kann. Andererseits ist es eben so, dass China von der Rolle der Fabrik der Welt wegkommen möchte und eine autonome Handelsmacht werden möchte. Und das erklärt natürlich, warum China im Ausland so stark operiert. Es geht darum, proaktiv eine Handelsmacht zu werden, statt nur auf den Weltmarkt zu reagieren. Das bedeutet, diese zwei Aspekte passen hervorragend in die chinesische Wirtschaftsideologie und lassen sich daher von dieser Warte auch erklären und verstehen und zeigen, dass Ideologien sich im politischen Handeln aus- und wirtschaftspolitisch niederschlagen. Was mich abseits von dieser theoretischen Einordnung aber interessieren würde, ist, dass China diese neue Seidenstraße ja auch kommuniziert und hierbei auf ein bestimmtes Narrativ gewissermaßen als aktive Handelsmacht die Welt zu übernehmen und entscheidend zu prägen, beziehungsweise eine weltweite wirtschaftliche Vorherrschaft zu entwickeln, darstellt. Würden Sie, Frau Haring, sagen, dass wir als demokratischer, freier Westen diese Narrative zu stark glauben oder zu unkritisch übernehmen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt hat. Und dazu gibt es meiner Meinung nach auch ein paar wirklich spannende Einschätzungen von Expertinnen und Experten aus dem Feld. Ich würde sagen, insgesamt haben Sie da nicht ganz Unrecht, dass wir teilweise das Narrativ zu stark übernehmen, beziehungsweise die Grauzonen in dem Ganzen überhaupt nicht reflektieren. Also wir springen sehr stark auf diese extreme Dominanz ab. Jetzt haben wir schon im Kontext auch mit Wirtschaftspolitik, aber auch im Gespräch zum Beispiel mit Frau Hieber gehört, dass wir vielleicht ein bisschen tiefer hineinschauen sollten und China auch nicht immer als diesen einen großen Monolith verstehen dürfen. Und ich glaube, das ist hier ganz ähnlich. Es gibt ganz viele Punkte, an denen, und das hatten Sie ja schon angesprochen, Herr Brandt, auch überhaupt nicht ganz eindeutig ist, warum ein bestimmtes Projekt jetzt zum Beispiel ausgewiesen wird als Teil der neuen Seidenstraßeninitiative. Das sind mitunter eben Projekte, die werden von ganz anderen Geldgebern finanziert, teilweise auch von internationalen Entwicklungsbanken zum Beispiel. Da hat China dann zwar teilweise auch einen Anteil, aber ich habe sogar den Fall gelesen, dass es ein Infrastrukturprojekt in Norwegen gegeben habe, das zumindest unterschwellig mit ausgegeben wird als Teil der Belt and Road Initiative, weil eben ein chinesisches Unternehmen der ausführende Auftragnehmer gewesen ist, aber die Finanzierung war von China vollkommen unabhängig. Also kann das schlechterdings kein Fall gewesen sein von, das wird für die Belt and Road gebaut. Und das ist genau einer der Punkte, denn man muss sich auch klar machen, dass zum einen Belt and Road, als es erstmals formuliert wurde, das war ja schon 2013, also vor jetzt 10 Jahren, das noch ein sehr breiter Begriff tatsächlich war, der überhaupt nicht so stark gefüllt wurde. Und das ist fast zur Hälfte wahrscheinlich durch Praxis geschehen, dass man eben gesagt hat, oh, dieses Projekt gehört jetzt auch dazu. Und die Strategie ist überhaupt nicht so fest definiert, wie wir uns das manchmal vorstellen von außen. Dann muss man sich auch klar machen, dass diese Kommunikation, die Sie gerade auch ganz richtig angesprochen haben, eben ganz zentraler Punkt von Außenpolitik ist, nämlich dass man auch versucht, sich als mächtiger Akteur darzustellen. Wenn mein Ziel ist, als China, als ein wichtiger Akteur international wahrgenommen zu werden und regional vielleicht auch Führungsmacht zu werden, dann habe ich natürlich auch ein großes Interesse daran, mich selbst so darzustellen. Und da täten wir, glaube ich, ganz gut daran, das kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig sollte man deswegen jetzt nicht naiv sagen, läuft ja alles ganz gut, weil es eh nicht so groß, weil die Punkte, die Sie auch schon mit angesprochen hatten, Herr Brandt, nämlich mögliche Überschuldung der einzelnen Nehmerländer und auch die Tatsache, dass China hier einige Kredite mit für China sehr positiven Konditionen vergibt, nämlich im Grunde kann für China kein Verlust entstehen bei vielen dieser Projekte. Auch das muss man wirklich kritisch sehen und sich da auch fragen, will man das wirklich? Und genug Länder, die jetzt schon mit China kooperiert haben, haben ja schon bittere Lektionen daraus gelernt und sind eben nicht mehr daran interessiert, hier eine sehr enge Kooperation weiterzufahren. Herr Brandt, wir hatten bei unserem letzten Gespräch auch schon mal die Dual Circulation beziehungsweise die zwei Kreisläufe kurz angesprochen. Und auch das, hatten wir ja gesagt, ist so ein sehr schönes Beispiel für dieses Zusammengreifen von Innenpolitik und Außenpolitik im wirtschaftlichen Bereich. Was genau habe ich mir eigentlich unter diesem Schlagwort vorzustellen?
Ja, zum einen haben wir natürlich das Ziel, das ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. China will sich als Zentrum etablieren. Und das gilt nicht nur, wie ich es vorhin erläutert habe, für den Energiemarkt, sondern das gilt eben auch für den internationalen Handel. China will zur Drehscheibe werden für den internationalen Handel. Zeitgleich zielen sie aber auch darauf ab, resilienter zu werden und eine größere Autarkie im Land zu etablieren. Das heißt, sie wollen stärker auf den eigenen Binnenmarkt sich fokussieren und nicht mehr so abhängig sein von Absatzmärkten, eben insbesondere von Ländern, die einer anderen Ideologie anhängen, was auf jeden Fall sind die USA, Kanada, Australien, gerade im Kampf um die regionale Hegemonie. Und wer da auch noch zu nennen ist, ist auf jeden Fall Indien. Auch wenn Indien sich von der Ideologie nicht so sehr unterscheidet, ist zum Beispiel auffällig, wenn man sich die Seidenstraße anguckt, dass die landläufige Seidenstraße nicht durch Indien verläuft. Und wenn man sich jetzt den aktuellen Binnenmarkt anschaut in China, dann sieht man, dass derzeit nur 38% der produzierten Güter in den internen Konsum gehen. Wenn wir das mit einem Land wie den USA vergleichen, da haben wir einen internen Konsum von über 60%. Diese größere Autarkie und den größeren Fokus auf den domestischen, heimischen Markt, den China anstrebt, der ist aber gar nicht so gesichert. Also in den USA haben wir sehr gewachsene Gesellschaftsstrukturen und eben auch die Finanzkraft. Wir hatten es in der ersten Episode schon mal angesprochen, gerade der Westen Chinas ist wirtschaftlich nicht so weit entwickelt wie die Küstenregion. Und auch die Kaufkraft ist deutlich geringer. Das hatten wir am Gini-Koeffizient auch nochmal verdeutlicht, wie stark unterschiedlich verteilt das Einkommen auch ist. Und darum ist es schon berechtigt, daran zu zweifeln, inwiefern der lokale Markt in China überhaupt auffangen kann, was internationale Märkte China derzeit noch bieten. Und man sieht ja auch ganz gut, dass es zwar versucht wird, Länder wie die USA zurückzudrängen im Kampf um die Dominanz im Handel, aber gleichzeitig sucht man auch stärkere Kooperation mit der EU, mit ASEAN, weil man eben wahrscheinlich auch auf chinesischer Seite realisiert, dass man ohne diese starken Absatzmärkte nicht auskommen kann. Und das würde auch wieder ganz gut in dieses Kalkül passen, was man damals 2009 zur Finanzkrise gesehen hat, als eben auch die Chinesen in ihre Wirtschaft ordentlich Geld reingepumpt haben, um es mal so zu sagen, um den Ausfall der Absatzmärkte in Europa und den USA abzufedern.
Herr Brandt, Herr Emmel, ich finde, wir haben heute auch wieder gesehen, dass wir es mit einem System zu tun haben, das sehr komplex ist, bei dem man sehr viele Aspekte gerne auch tiefer beleuchten könnte. Wir werden in den Shownotes einige, viele verschiedene Quellen auf jeden Fall hinterlegen, damit man das auch nachlesen kann. Und ich denke, was man sagen kann aus der ganzen Episode jetzt heraus ist, dass China ein zentraler und auch wichtiger Akteur auch in der Zukunft sein wird in den internationalen Beziehungen, aber dass der Westen hier auch sehr strategisch damit umgehen sollte und überlegen sollte, wie genau diese Einbindung eigentlich geschehen soll von beiden Seiten her.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Austausch und ich hoffe auch für unsere Zuhörer war einiges Interessantes dabei und die ein oder andere neue Einsicht oder der ein oder andere neue Blickwinkel auf die Seidenstraße und auf Chinas Rolle im internationalen Wirtschaftsumfeld.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.